Starship Booster 14 steht auf dem Startplatz für Feuertests. Die NASA verschiebt die Crewflüge zum Mond Artemis 2 und Artemis 3 auf frühestens 2026, 27. Donald Trump nominiert Jared Isaacman als Chef der NASA, immerhin die wichtigste Raumfahrtbehörde der Welt. Indien startet ESA-Mission. Airbus baut im Raumfahrtsektor Stellen ab. Vega C startet erfolgreich nach Fehlstart. Und Jeff Bezos geht davon aus, dass Blue Origin die erfolgreichste Firma wird, an der er je beteiligt war. Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, dem Raumfahrtkanal im deutschen Sprachraum. Das war ein ganz schöner Hammer diese Woche. Donald Trump hat Jared Isaacman als neuen Administrator der NASA nominiert. Der Milliardär, der hatte bisher zwei private Raumflüge mit SpaceX auf eigene Kosten durchgeführt. Mit Inspiration 4 und Polaris Dawn hat Jared Isaacman definitiv schon Raumfahrtgeschichte geschrieben, unter anderem mit dem ersten privaten Weltraumausstieg. Isaacman möchte die NASA stärker auf die Kommerzialisierung und eine wettbewerbsfähige Raumfahrtindustrie ausrichten, einschließlich effizienterer Vertragsstrukturen und mehr Wettbewerb. Er hat sich in der Vergangenheit sehr kritisch über ineffiziente NASA-Projekte wie das SLS geäußert. Isaacman ist 41 Jahre alt, hat zwei Töchter und hat mit 16 Jahren seine erste Firma gegründet. Er soll über ein Privatvermögen von über $1 Milliarde verfügen. Er ist auch Mitbegründer von Drake International, ein Privatunternehmen, das Piloten für unter anderem die US-Streitkräfte ausbildet. Das Unternehmen, das betreibt mit etwa 150 Flugzeugen die weltweit größte Flotte von ehemaligen Kampfjets in Privatbesitz. Isaacmans enge Verbindung zu SpaceX und Elon Musk, die wird der US-Senat vermutlich sehr genau prüfen. Der Verdacht auf Oligarchentum und Vetternwirtschaft, der ist hier ja nicht so ganz abwegig. An Vision mangelt es Isaacman mit Sicherheit nicht. Er will die NASA dabei unterstützen, die neue kommerzielle Raumfahrt-Ära zu gestalten und die Grundlagen für eine wirklich weltraumfahrende Zivilisation zu legen. Ja, die Nominierung, die wird dann vom US-Senat noch geprüft und könnte eine Neuausrichtung der gesamten NASA-Strategie unter der kommenden Regierung bedeuten. Ja, Donald Trump, der hatte sich in seiner ersten Amtszeit nicht besonders für Raumfahrt begeistert. Jim Bridenstine zum Beispiel, also der NASA-Administrator zu seiner Zeit, den hat er erst 7 Monate nach seinem Amtsantritt für den NASA-Posten nominiert. Beim Thema Eignung von Isaacman vielleicht auch interessant. Bridenstine, als NASA-Administrator durchaus erfolgreich, der hatte vor seiner Nominierung keinen wirklichen Raumfahrtbezug und auch keinen entsprechenden wissenschaftlichen Hintergrund. Jared Isaacman hingegen, der hat ja einen astronautischen Hintergrund. Er wäre der 4. NASA-Administrator, der bereits im All war. Eric Berger schreibt auf Ars Technica, Isaacmans Ernennung könnte eine neue Ära für die NASA einläuten. Eine Ära, die geprägt ist von Effizienz, Unternehmergeist und der Vision, die Grenzen des Möglichen zu erweitern. Er vermutet, dass Isaacman die NASA neu ausrichten wird. Ausschließlich private Unternehmen werden wohl den Transport ins All übernehmen, während die NASA sich dann mehr auf anspruchsvolle Forschungs- und Entwicklungsprojekte konzentriert. Was nun aus dem durch Isaacman ins Leben gerufenen Polaris-Programm wird, das steht für mich in den Sternen. Nach seinem zweiten Raumflug mit Polaris Dawn und dem Weltraumausstieg, da sollten ja noch zwei weitere Missionen folgen. Die finale dritte Mission, die sollte der erste Crewflug des Starships werden. Für den zweiten Polaris-Flug, da hatte Isaacman einen Flug zum Hubble, zum Weltraumteleskop, vorgeschlagen. Die Mission, die sollte auf eigene Kosten das Teleskop in einen höheren Orbit befördern. Inwieweit er so eine Mission in seiner neuen Position einfach genehmigen kann, das bleibt abzuwarten. Sehr spannend. In einer Umfrage von Ryan von NSF im Anschluss an die Bekanntgabe der Nominierung von Isaacman vermuten knapp 85% der Befragten, dass so eine Servicing-Mission mit dem SpaceX-Dragon zum Hubble nun stattfinden wird. Ziemlich verheerend dagegen die Stimmung zum SLS. Nur 13% glauben, das SLS-Programm, das werde wie geplant fortgesetzt. Knapp 87%, also wenn wir die zusammenzählen, vermuten, zumindest die Schwerlastvarianten 1b und 2 werden wohl gecancelt. Unter ihnen erwarten 39%, dass das gesamte SLS-Programm gecancelt wird. Ja, das Raumschiff Orion, das sieht noch einer knappen Mehrheit als überlebensfähig entgegen. Wenn das so kommt, auch eine gute Nachricht für die ESA. Das Service-Modul, das wird ja durch die Europäische Raumfahrtbehörde zugeliefert. Dem in der Community noch nie sonderlich beliebten Gateway, an dem Europa ja auch stark beteiligt ist, prognostizieren knapp 53% auch ein vorzeitiges Ende. Ja, eine Umfrage auf X, sicher nicht wissenschaftlich repräsentativ oder aussagekräftig, aber ein interessantes Stimmungsbild, wie ich finde. Ja, aber wenn wir schon beim Artemis-Programm der NASA sind, die NASA hat die nächsten beiden Artemis-Missionen erneut verschoben. Den ersten Crew-Mondlandeversuch seit 1972 plant man nun für Mitte 2027. Im April 2026, da möchte die NASA eine Frau und drei Männer mit Artemis 2 auf eine Mondumrundung schicken. Gründe für die Verzögerung sind unter anderem Probleme mit dem Hitzeschild. Die NASA-Untersuchung gab, dass durch den speziellen Wiedereintritt bei Artemis 1, das war ja so ein Kurzeintreten, wieder raus und dann Volleintreten, ja, da wurde viel Hitze in den äußeren Schichten des Hitzeschilds gespeichert. Dies führte zu Rissen und ungleichmäßigem Abtragen des Materials. Es konnten da richtig Löcher ausgemacht werden nach der Landung. Für Artemis 2, da wird der Hitzeschild jetzt nicht ersetzt, stattdessen wird das Wiedereintrittsprofil geändert, um ähnliche Probleme zu vermeiden. Die NASA betont, dass das Artemis-Programm mit dem SLS der beste Ansatz für die schnelle Rückkehr zum Mond bleibt und dass das SpaceX Starship dann für langfristige neue Perspektiven interessant ist. Aktueller NASA-Administrator Bill Nelson, der wies auch darauf hin, dass die USA mit dem aktuellen Artemis-Plan China weiterhin zuvorkommen werden, das ja eine Mondlandung vor 2030 plant. Inwieweit sich das Artemis-Programm der NASA nun vielleicht radikal ändert unter der neuen Administration, das bleibt abzuwarten. Nach den in Stunden berechneten Mondaufenthalten von Crew im Apollo-Programm fliegen wir ja diesmal zum Mond, um dort auch länger zu bleiben. Das erfordert mitunter vollkommen andere Ansätze für die Energieversorgung. Ganz spannend, Lockheed Martin hat die Tests eines Prototyps für vertikale Solaranlagen erfolgreich abgeschlossen. Diese wurden speziell für die rauen Bedingungen am Mond-Südpol entwickelt. Die Arrays, die können bis zu 20 Meter hoch ausgefahren werden, um Sonnenlicht auch über Schatten von Kratern und Felsen einzufangen. Südpol, klar, da steht die Sonne immer sehr tief am Himmel. Abhilfe schaffen Solargeneratoren, die man eben senkrecht ausrollen kann. Auch das HLS Starship von SpaceX, das bietet mit seiner Höhe von 50 Metern einen gewissen Standortvorteil für die Solarenergieerzeugung am Mond-Südpol. Die Mondlandung mit Artemis 3, die aktuell ja das SLS als Trägerrakete für das Orion-Raumschiff vorsieht, die soll mit dem SpaceX Starship in der Mondlandeversion HLS erfolgen. Damit das möglich ist, muss das Starship-System als Trägersystem in den niedrigen Erdorbit erst einmal verlässlich funktionieren und außerdem muss ein Treibstoffdepot betrieben werden können. Beides wird noch viele Starts erfordern. Während ich das hier aufnehme, bereitet sich SpaceX gerade auf den 7. vollintegrierten Starship-Flug vor. Ich hatte letzte Woche bereits darüber berichtet, dass ein NASA-Dokument den Start frühestens für den 11. Januar 2025 erwartet. Ja, bisher hatten wir ja noch keine feurigen Tests für die Hardware für diesen Flug. Booster 14, der wurde jetzt diese Woche zum Startplatz gebracht. Bisher hat der Booster nur einen kryogenen Betankungstest in der Messis Testanlage absolviert, aber mittlerweile hat der Booster alle 33 Raptor-Triebwerke und dementsprechend könnte uns in den kommenden Tagen der erste feurige Test erwarten. Eine erneute Landung des Boosters auf dem Start- und Fangturm war SpaceX auf Flug 6 ja nicht gelungen. Nach einem weichen Aufsetzen im Meer machte der eingesetzte Booster der Zahl 13 alle Ehre und explodierte schließlich im Golf von Mexiko. Die Landung in der Starbase, die hatte man wegen eines Kommunikationsproblems mit dem Turm abgebrochen. Der Booster soll laut SpaceX aber zu einer Landung in der Lage gewesen sein. Diese spektakuläre Landung, also mitten auf den Fangarm in der Starbase, die soll nun auf Flug 7 wieder gelingen. Der Flug 7, der wird voraussichtlich eine ähnliche Flugbahn dann wie der vorangegangene Flug 5 und 6 fliegen. Ziel wäre dann erneut das weiche Landen der Oberstufe im Indischen Ozean eine Stunde nach dem Start. Sollte das gelingen, würde SpaceX danach, also bereits auf Flug 8, eine Landung in der Starbase anstreben. Also viel Druck auf der eingesetzten Oberstufe, denn Flug 7 wird ja auch mit Ship 33 der erste Flug eines Block 2 Starships sein. Ship 33, das wurde erst diesen Sommer gebaut und hat bereits einige Kryotests durchlaufen. Auch Ship 33 hat bisher kein Feuer gesehen. Ja, so viel zu Flug 7. Als nächstes dann Flug 8 danach. Eventuell also die erste Rückkehr einer ganzen Oberstufe in die Starbase. Mit Ship 35 hat NSF vermutlich Hardware für Flug 9 virtuell eingefangen. Klar zu erkennen, die vordere Steuerfläche, die wie bei allen Block 2 Schiffen etwas mehr in den Wiedereintrittswindschatten gerückt ist. Weitere interessante Beobachtung, eine Öffnung, die anscheinend auch Auswirkungen auf den Hitzeschild an der Stelle hat. Wenn du eine Idee hast, wofür eine Öffnung an dieser Stelle gut sein könnte, dann schreib mir und den anderen doch gerne in den Kommentaren. Apropos Hinweis, völlig an mir vorbeigegangen war eine OLM-Animation von Owe. Der hatte schon Anfang November die vielen Einzelteile in der Starbase bereits lange vor der Fertigstellung virtuell zusammengesetzt. OLM, das steht für Orbital Launch Mount. Ich sag meistens einfach Starttisch. Da SpaceX Zinssysteme für die äußeren 20 Raptoren in den OLM integriert hat, spricht SpaceX auch von einer Stage Zero, also einer nullten Stufe, die zwar nicht mitfliegt, aber die mögliche Nutzlast erhöht, weil Systeme hierhin ausgelagert wurden, die eben nicht mitfliegen müssen. Dieses neue OLM-Design, das ist für den zweiten Startplatz das sogenannte Pad B. Das neue Pad B, das soll laut SpaceX in der ersten Jahreshälfte 2025 in Betrieb gehen. Für mich immer wieder erstaunlich, in wie kurzer Zeit in Boca Chica alte Anlagen weichen, neue Anlagen entstehen und das neben dem Start von immerhin 4 Starship Super Heavy Raketen in 2024. Als wir im März vor Ort waren, da gab es noch die alte Tankfarm und das Suborbital-Pad. Dort, wo jetzt der neue Startturm von Pad B steht, da stand noch Starship 29, das dann auf Flug 4 gehen sollte. Das erste Schiff, das weich im Indischen Ozean landete. Vermutlich, weil ich mit meinem Bauchplatscher in der Starbase Ship 29 so eine Wasserlandung vorher gezeigt hatte. Ich bin dieses Jahr ständig unterwegs, da ist es super wichtig, sich ab und zu eine Auszeit von Lärm und Hektik zu gönnen. Mit dem Real Blue Pro von Teufel wird genau das zum Kinderspiel. Dank des Active Noise Cancelling genießt du Ruhe, wo immer du bist, ob im Flieger, im Großraumbüro oder im Zug. Das Beste, du kannst jederzeit selbst entscheiden, wie viel von der Welt du hören möchtest. In der Teufel Go App kannst du das sogar ganz fein justieren. Mehr noch, mit der Share Me Funktion kannst du auch zu zweit denselben Film oder dieselbe Musik mit 2 Kopfhörern von eurem Smartphone oder Tablet gleichzeitig genießen. So wird ein langer Flug oder eine Zugfahrt zum gemeinsamen Kinoerlebnis. Apropos Kino, auf einem Flug in die Schweiz, da habe ich mir eine Doku über John Williams angeschaut, oder besser gesagt angehört, der Meister des orchestralen Kino-Soundtracks. Dank Active Noise Cancelling und dem hervorragenden Klang der Real Blue Pro von Teufel, da konnte ich komplett in diese Klangwelten eintauchen. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 56 Stunden und dem faltbaren Design bist auch du gerüstet für jede Reise. Das Polstermaterial ist übrigens das bequemste, was ich je auf den Ohren hatte. Allein dafür würde ich wieder zum Real Blue Pro greifen. Es ist der erste Kopfhörer, mit dem ich seitlich liegend beim Hörbuch hören einschlafen kann. Ja, der Real Blue Pro ist mehr als nur ein stylischer Kopfhörer. Es ist dein Orchester für unterwegs, dein Rückzugsort und dein Entertainment-Partner in einem. Probier ihn unbedingt aus und erlebe kompromisslosen Teufelklang. Ja, und vielleicht hast du ja Glück. Teufel hat gerade eine Adventskalender-Aktion. Im Teufel-Adventskalender werden jeden Tag tolle Soundprodukte verlost, auch der Real Blue Pro. Den Link zur Aktion, den findet ihr unter dem Video. Kommen wir zu den Starts der vergangenen Woche. Am 4. Dezember, da startete eine Falcon 9 von der Vandenberg Space Force Base in Kalifornien. Sie brachte 20 Starlink-Satelliten in den niedrigen Erdorbit. Die erste Stufe der Rakete, die landete sicher auf dem Droneship Of Course I Still Love You. Ja, Starlink-Starts haben wir ja viele. Bemerkenswert an diesem Start, 13 der 20 Satelliten, die sind für direkte Verbindung zu handelsüblichen Mobiltelefonen ausgestattet. Damit ist laut SpaceX die erste Konstellation für einen derartigen Service mit 330 Satelliten nun ausgebaut. Eine Genehmigung für den Service in den USA, die steht noch aus. Am Dienstag, 3. Dezember, ist in China von Xicheng eine Lange Marsch 3B gestartet. Damit ist die 3B die erste chinesische Rakete, die 100 erfolgreiche Starts absolviert hat. Am Mittwoch ist auch von Xicheng eine Kuaizhou 1A Feststoffrakete gestartet, an Bord ein Erdbeobachtungssatellit. Auch am Mittwoch Starlings von Cape Canaveral, der Booster landete auf A Shortfall of Gravitas. Ja, und auch am Mittwoch eine Soyuz 2.1B mit russischem Militärsatelliten von Plesetsk aus. Auch am Donnerstag, 5. Dezember, da hat Indien mit einer PSLV-XL die europäische Mission Proba 3 erfolgreich gestartet. Das sind 2 Satelliten, die in Formation fliegen sollen. Ziel des Formationsfluges ist eine künstliche Sonnenfinsternis, verursacht durch den einen Satelliten auf dem anderen. So soll die Sonnenkorona ohne atmosphärische Störung beobachtet werden können. Der Start mit Indiens PSLV-Rakete war ein Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen ESA und ISRO. Ja, auch am Donnerstag, 5. Dezember, da hat SpaceX mit Sirius XM vom Kennedy Space Center einen Kommunikationssatelliten gestartet. Es war die 100. Landung auf Droneship Just Read the Instructions und die 380. erfolgreiche Boosterlandung insgesamt. Wie ich finde, bemerkenswert, dass SpaceX auf den Droneships nun auch ein Sprenklersystem installiert hat, um das Deck vor dem heißen Raketenabgas zu schützen. Auch am Donnerstag, da hat China die 3. Serie von 18 Satelliten für die 1000-Segel-Konstellation gestartet. Die Lange Marsch 6A-Rakete, die hob am 5. Dezember erfolgreich vom Taichuan-Satellitenstartcenter ab. Das 1000-Segel-Projekt von Shanghai Spacecom Satellite Technology, das plant eine Megakonstellation mit 14.000 Satelliten, die in einer ersten Ausbaustufe 2025 einsatzbereit sein sollen. Ja, war ein geschäftigter Donnerstag. Ebenso am Donnerstag, 5. Dezember, ist die europäische Vega-C-Rakete nach fast 2-jähriger Pause erfolgreich ins All zurückgekehrt. Am 5. Dezember startete sie von Kourou, Französisch-Guyana, und brachte den Erdbeobachtungssatelliten Sentinel-1C sicher in die Umlaufbahn. Nach einem Fehlstart 2022 auf dem Zweitflug der Vega-C, da wurde der fehlerhafte Feststoffantrieb der zweiten Stufe überarbeitet. Ja, der gestartete Satellit Sentinel-1C, ein Teil des Copernicus-Programms, der überwacht die Erde und den Schiffsverkehr. 2025 sind jetzt 4 Vega-C-Starts und 6 Ariane-6-Starts geplant. Ariane 6, die nutzt ja die erste Stufe der Vega-C als Seitenbooster. Die Montage der beiden P120 Feststofftriebwerke für den zweiten Ariane 6 Flug, die wurden jetzt in Kourou abgeschlossen. Die Ariane 6-2 soll Anfang 2025 den französischen Spionagesatellit CSO-3 in die Erdumlaufbahn bringen. Ja, die europäische Raumfahrt gefühlt in Dauerkrise. Vielleicht kommt da mit dem Vega-C-Start jetzt der Befreiungsschlag. Interessante Personalie, Andrius Kubilius ist neuer EU-Kommissar für Verteidigung und Raumfahrt. Er möchte die Wettbewerbsfähigkeit und Sicherheit Europas im Weltraum stärken. Sein erster Fokus, der liegt auf der Entwicklung eines lang erwarteten EU-Weltraumgesetzes und der Förderung europäischer Eigenständigkeit im All. Ja, das Gesetz, das möchte er Mitte 2025 vorlegen. Weiter will er die Flaggschiffprogramme, das Erdbeobachtungsprogramm Copernicus, das Satellitennavigationsprogramm Galileo und die geplante Iris-Quadrat-Konstellation für sichere Kommunikation stärken. Neue Initiativen wie die Europäische Launcher-Initiative, die sollen die Abhängigkeit von SpaceX beenden und europäische Startkapazitäten erweitern. Davor fordert Kubilius unter anderem deutlich höhere EU-Mittel, um Europas Ambitionen im All zu realisieren. Wie gesagt, Krisenstimmung in der europäischen Raumfahrt. Auch Airbus will Stellen in seiner Rüstungs- und Raumfahrtsparte abbauen, wenn auch nicht so viele wie die ursprünglich geplanten 2500 Stellen. Bis 2026 sollen rund 2000 Stellen wegfallen. In Deutschland geht es um knapp 700 Stellen. Der Stellenabbau, der soll aber ohne Entlassungen gelingen. Ja, etwas mehr finanzielle Freiheit hat der Amazon-Gründer Jeff Bezos. Er hat sich jetzt diese Woche in einem Interview optimistisch über die Zukunft von Blue Origin geäußert. Das Unternehmen, das habe durch den Verkauf seiner Amazon-Anteile viel Luft nach oben. Noch sei das kein sehr gutes Geschäft, räumt er ein, aber er denke, Blue Origin werde langfristig das beste Unternehmen sein, an dem er je beteiligt war. Die erste New Glenn-Rakete, die erwartet gerade feurige Tests auf der Startrampe und laut Bezos warte man noch auf die Startgenehmigung der FAA. Ein Start vor Jahresende wird aber weiter angestrebt. Wie ich finde, ganz spannend, Bezos sieht SpaceX als fähigen Konkurrenten, ist aber nicht besorgt, dass Elon Musk seinen politischen Einfluss ausnutzen könnte, um Blue Origin zu benachteiligen. Er nehme für bare Münze, dass Musk seine politische Macht nicht zum Vorteil seiner eigenen Unternehmen oder zum Nachteil seiner Konkurrenten einsetzen wird. Ich habe leider nicht genügend Aktien, mit deren Verkauf ich mir mein eigenes Raumfahrtprogramm aufbauen könnte. Daher vielen, vielen Dank an alle Senkrechtstarter Schutzengel, also alle Menschen, die den Kanal regelmäßig auch monetär unterstützen. Ja, das hilft nämlich, diesen Kanal am Leben zu halten. Wenn auch du aktiv mithelfen möchtest, den deutschen Sprachraum für Raumfahrt zu begeistern, genau unter dem Link findest du einen Link zur YouTube-Kanalmitgliedschaft. Als kleines Dankeschön gibt's ja alle meine Videos vorab und ohne Werbung. Die Starts der kommenden Woche im Schnelldurchgang, Donnerstag, 12. Dezember, Falcon 9 mit Starlink von Vandenberg und kurz darauf die beiden Kommunikationssatelliten O3B Empower 7 und 8, auch gestartet mit Falcon 9, aber vom Kennedy Space Center. Ja, der Wochenabschluss dann voraussichtlich Space One mit der Kairos-Rakete von Kii in Japan. Es wird der zweite Flug der Rakete, der erste, der ist ja spektakulär schiefgegangen. Ja, ich hoffe, die News, die haben dir wieder gefallen, wenn ja, den Like nicht vergessen. Hier noch einmal die Erinnerung an den Teufel Adventskalender. Steht auch unten in der Beschreibung. Ja, und die Raumfahrt ist und bleibt extrem spannend. Hashtag Apollo-Moment. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.